Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance. Mein Name ist Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. KI Due Diligence. Wer braucht sie? Wofür? Darüber wollen wir heute sprechen. Ja, ich glaube, KI als Buzzword, das ist aus unserer Welt ja nicht mehr wegzudenken. Wir diskutieren eifrig darüber, wie KI in M&A-Prozesse integriert werden können. Wir fragen uns, ob Softwareunternehmen in ihrem Geschäftsmodell durch KI gestärkt oder vielleicht auch mal vernichtet werden. Wir sprechen aber relativ selten darüber, was KI für Unternehmen über alle Branchen hinweg bedeutet. Dabei würde ich sagen, gehört dieses Thema eigentlich in jede gute Due Diligence mittlerweile hinein. Und tatsächlich gibt es ja heute schon eine explizite KI-Due Diligence. Und das soll heute unser Thema sein. Dafür habe ich mir zwei Gesprächspartner eingeladen, die ich euch gern kurz vorstelle. Ich beginne natürlich mit der Dame. Mirjam Dustal ist M&A-Beraterin mit einem klaren Fokus auf Data Analytics. Seit 2020 arbeitet sie für Bearing Point und berät sowohl Finanzinvestoren als auch Corporates. Herzlich willkommen in der Runde, Mirjam.
Danke, Bastian. Ich freue mich, hier zu sein.
Das geht mir auch so. Und auch mein zweiter Gast ist M&A-Berater bei Bearing Point. André Wassmann leitet den Bereich in der Dachregion und er hat schon eine ganze Menge gesehen. Ich ziehe nur mal Accenture, die Commerzbank, die KGAL, Clearfield und zuletzt Corporate Finance International heraus. Schön, dass du mit dabei bist, André.
Ich freue mich auch sehr, Bastian.
Ja, wir haben uns ein spannendes Thema ausgesucht. Vielleicht mal zum Beginn ganz allgemein. Ist KI aktuell Kernthema oder noch ein Randthema in M&A-Transaktionen?
Kernthema würde ich definitiv sagen. Wir kommen ja aus dem Bereich der Technologie-Due Diligences tatsächlich, machen Investment Banking, aber eben auch diese Due Diligences im Tech-Bereich. Und früher war es ein Teil davon. Mittlerweile hat es sich als eigenständiges Produkt etabliert und wir haben auch dafür ein eigenständiges Produkt dafür gelauncht.
Okay, na, da sprechen wir ja gleich ein bisschen ausführlicher drüber. Ist das so, dass KI in der Transaktion schon bezahlt wird? Hat das wirklich einen Wert?
Ja, es hat einen Wert. Die KI erstmal in einem Unternehmen, wenn sie geprüft wird, hat einen klaren Einfluss auf die Bewertung und gleichzeitig haben wir ein Phänomen, dass es schwieriger wird, KI-Washing zu unterscheiden von wirklich guter, skalierbarer KI. Und da müssen wir schauen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und deshalb ist das Thema KI-DD so enorm wichtig geworden.
Ich muss ja zugeben, dass ich den Begriff KI-Washing noch nie gehört habe. Gefällt mir sehr gut, die Idee, wo er herkommt. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Wie sieht KI-Washing in der Praxis aus und wie deckt man das auf?
Also damit ist erstmal gemeint, dass möglicherweise Technologien, die nicht so skalierbar sind, wie zum Beispiel, wenn man, also es gibt da einen Begriff, der nennt sich API-Wrapping, wo letztlich nur eine Schnittstelle nochmal ummantelt wird mit einem schönen Interface und am Ende aber nicht wirklich die Werttreiber, die KI wirklich wertvoll machen, dahinter stecken, sondern in einer Transaktion hier vielleicht ein bisschen was, versteckt wird oder zumindest nicht so transparent gemacht wird, um möglicherweise auf der Welle KI mitzusurfen. Und ich will hier keinem was unterstellen, dass er das bewusst oder bösartig macht, aber es geht eben darum, dass man vielleicht etwas schöner aussehen lässt, als es ist. Und da sind wir nicht nur dafür da, das zu prüfen, ob das so ist, sondern natürlich auch, wenn KI nach bestimmten Kriterien geprüft wird, und da gehen wir ja noch später darauf ein, dass wir da schauen, dass das eben auch in der entsprechenden Qualität, in der Güte dann passt.
Jetzt hast du, Miriam, den Hype um die New Economy vor, was war es, 25 Jahren noch nicht so richtig miterlebt, glaube ich. Aber ich kann dir von damals berichten, dass da sehr viel für Fantasie bezahlt wurde. Wo stehen wir denn da heute? Wird tatsächlich heute nur substanziell bezahlt, wenn wirklich was nachweisbar ist, wenn sich das vielleicht auch schon in Zahlen niederschlägt? Oder kriegt man heute in der M&A-Transaktion für KI auch was, wenn man eine schöne Geschichte erzählt?
Im Idealfall bezahlt man natürlich nur für tatsächlichen KI-Wert, der auch vorhanden ist, anstatt nur für den KI-Hype. Ich denke, das ist auch mit eins der Kernfragen, die sich Investoren oder allgemein strategische Käufer auch stellen, wenn sie beispielsweise ein Unternehmen akquirieren. Zahle ich an der Stelle jetzt einfach nur für einen KI-Hype oder steckt da tatsächlicher Wert dahinter? Und das ist natürlich eine enorm große Lücke, die da entstehen kann zwischen dem tatsächlichen Hype und der Realität. Im Worst Case akquiriert man eine Firma, wo man dachte, dass da KI-Fähigkeiten vorliegen, dass die KI da schon sehr weit ausgereift ist, nur um dann festzustellen, dass unter der Motorhaube gar nicht das steckt, was man vielleicht am Anfang erwartet und gedacht hätte.
Jetzt kann ja KI auf der einen Seite ein Booster fürs Geschäftsmodell sein. Auf der anderen Seite kann es sich aber auch, und das erleben wir ja viel, gerade wenn wir über das Thema Arbeitsplätze sprechen, ist das ja auch eher im Fokus, dass KI auch auf der Kostenseite sehr stark wirken kann. Ist das nicht attraktiver für einen Käufer eigentlich, wenn KI dann noch gar nicht so sehr zum Einsatz gekommen ist, weil eigentlich die Einsparpotenziale ja noch da sind?
Durchaus kann das natürlich einen positiven Effekt mit haben, wenn man erkennt, okay, durch KI lassen sich da auch im operativen Bereich weitere Sachen optimieren und produktiver, effizienter gestalten. Am Ende stellt sich allerdings dann doch eher die Frage, wenn es um die Gesamtbewertung des Unternehmens geht, sind da diese internen KI-Spielereien, wie beispielsweise, dass dann Softwareentwickler Copilot nebenher verwendet, um Code mit zu generieren, spielen in der finalen Unternehmensbewertung dann doch eher einen niedrigeren Faktor, der Einfluss auf die Gesamtbewertung nimmt, wie wenn man sich betrachtet, ob denn KI entsprechend in die Kernprodukte, die ja tatsächlich das Hauptgeld in die Firmen bringen, ob das da tatsächlich gut verankert ist. Gibt es da die Möglichkeit, dass ich mittels KI meine Produkte auch skalieren kann? Da kommt am Ende dann doch der größere Faktor mit her, der in die Unternehmensbewertung mit einspielt.
Okay, kann ich nachvollziehen.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht, wir schauen uns aber zwei Dinge immer an. Das eine ist natürlich die operative Optimierung, die wir alle kennen. Das zweite ist aber, dass die KI ja in der Investment-Thesis mittlerweile auch angekommen ist. Das heißt, wenn ein Investor sich Unternehmen anschaut, dann prüft er klar, idealerweise, wie die KI gestaltet ist und wie reif sie ist am Ende. Also was nicht nur Optimierungspotenzial, sondern wie kann sie das Unternehmen in ihrem eigenen Geschäftsmodell unterstützen und wie stark kann sie sich auch gegenüber KI natürlich wehren, also KI von außen, Angreifer.
Okay, da würde ich auch gerne gleich nochmal ein bisschen tiefer mit euch drüber sprechen. Vielleicht erstmal, du sagst Investoren. Ich würde erstmal sagen, potenzielle Käufer. Bei Investoren denke ich an Private Equity. Könnt ihr einen Unterschied feststellen, wie Strategen und Finanzinvestoren auf dieses Thema KI im Due Diligence-Prozess gucken?
Also wir sehen mehr tatsächlich im Bereich des Investierens, aber dann eher auf der VC-Ebene tatsächlich. Also da ist enormes Wachstum, hat da stattgefunden seit 2024, 2025. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass das Dealvolumen für M&A, und da zählt jetzt dann eben auch PE und strategische Investoren, strategische Käufer mit rein, tatsächlich um 127% gestiegen ist, das Dealvolumen. Auch Bewertungen, haben wir festgestellt, sind gestiegen, wenn KI nachhaltig implementiert war oder nachhaltigen Einfluss auf das Geschäftsmodell hatte.
Ihr guckt ja in ziemlich viele Unternehmen rein über eure Due Diligence-Prozesse. Wenn ihr da mal so einen Strich drunter macht und Bilanz zieht, KI ist ein Hype, haben wir eben gesagt. Sind die Unternehmen schon so weit beim Thema KI, wie der Hype suggeriert?
Nee, es ist tatsächlich ganz fett zu unterstreichen, dass es überwiegend einen KI-Hype gibt, anstatt dem, was man in der Realität sehen kann. Ich glaube, wo man ganz deutlich mit unterscheiden muss, sind einfach zwischen KI-Fähigkeit und KI-Reifegrad. KI-Fähigkeit lässt sich einfach mit der Frage beantworten, was ist mit KI vorhanden? Das lässt sich zum Beispiel erkennen durch verschiedene Produktfeatures oder Use Cases. Selbst kann man das dann gut erkennen, wenn man zum Beispiel sich einen Sales Pitch von dem Target anschaut oder wenn man eine Produktdemo bekommt. Die KI-Reife wiederum betrachtet ja eher den Punkt, wie trägt KI mein Unternehmen das Produkt und ist meine Lösung denn auch skalierbar? Die aktuelle Situation zeigt auch eher, dass einige Unternehmen natürlich in Richtung AI irgendwelche Use Cases aufbauen, allerdings nur ein ganz kleiner Bruchteil davon am Ende wirklich im Produktiven stattfinden. Das sind wirklich unter 10% von den verschiedenen AI-Use Cases, die da etabliert werden, die am Ende auch tatsächlich einen Nutzen im Produktiven finden.
Wo liegt der Rest, die anderen 90%?
Die kommen nicht über die Demo-Hürde hinaus. Also die kommen nicht in den produktiven Betrieb und das kann an verschiedenen Mängeln kann das liegen. Es kann mit sein, dass es nicht ordentlich in die Systeme eingebunden werden konnte. Es kann mit sein, dass die Datengrundlage das einfach noch nicht an der Stelle so hergibt. Es kann sein, dass das Interesse auch einfach verflogen ist. Ne? Man hat letztes Jahr sehr stark auf einmal AI gehört. Ich kann mir gut vorstellen, dass bestimmt in den ein oder anderen Firmen dann auch von Management-Ebene hieß, Leute, jetzt müssen wir aber auch in Richtung KI aktiv werden, macht irgendwas, ohne dass da aber tatsächlich berücksichtigt wurde, hey, wir wollen das Ganze ja nachhaltig aufbauen, wir wollen, dass das Ganze skaliert. Wir wollen hier nicht nur ein Use Case, ein Feature aufbauen, was hier jetzt von 50 Demo-Usern verwendet werden kann, sondern was im Idealfall vielleicht über 50.000 Nutzer tragen könnte.
Das heißt, ihr stoßt in der Due Diligence dann auf eine Vielzahl von angestoßenen, aber unvollendeten Projekten und müsst euch eine Meinung bilden, ob davon irgendwas mal wirklich zur Anwendung kommt und was das dann möglicherweise für einen Effekt fürs Geschäftsmodell haben kann. Stell ich mir nicht so einfach vor.
Korrekt. Also das ist auf jeden Fall mit einer der Bestandteile und Richtungen, die unsere AI Disruption Due Diligence mit durchleuchtet.
Du hast das jetzt eben schon mal gesagt, zum Thema KI-Fähigkeit, was ihr euch da anguckt, Demos und so weiter. Aber diesen KI-Reifegrad wirklich zu prüfen, könnt ihr mir da mal ein bisschen ein plastisches Bild geben? Also wie verschafft ihr euch einen Überblick im Unternehmen? Am Anfang habt ihr von dem im Zweifelsfall noch nie was gehört. Vielleicht kennt ihr es aber auch, seid aber natürlich nicht damit vertraut, was im Unternehmen eigentlich gerade los ist. So, das ist eine klassische Fall bei der Due Diligence, aber bei der KI habt ihr ja nochmal ganz besondere Herausforderungen. Wie geht man vor in so einem Projekt?
Also um tatsächlich den KI-Reifegrad auch näher mit zu verstehen, guckt man beispielsweise auch mit an, auf welche Daten wird hier zugegriffen. Wir führen intensive Interviews durch, gehen dann also praktisch über das hinaus, eine Ebene tiefer, wie man es jetzt nur über so einen klassischen Sales-Pitch erfahren würde und prüft dann eben auch, was die tatsächliche Nutzung der Daten mit angeht, um zusätzlich mit festzustellen, wie die KI-Reife von einem Unternehmen aufgestellt ist, gibt es auch verschiedene Faktoren, die man mit beleuchten kann. Einerseits zum Beispiel mit Blick auf die Strategie und Governance. Gibt es denn tatsächlich eine AI-Strategie, die sich durch das gesamte Unternehmen, durch alle Bereiche der Organisation unterstützend der Kernprodukte zieht? Gibt es eine klare Verteilung von Verantwortlichkeiten? Wurde ein Budget dafür zur Verfügung gestellt, etc.
Ist das schon so weit standardisiert, dass man quasi eine Checkliste hat? Also was bekommt am Ende, da kommen wir gleich noch drauf, der Verkäufer oder der potenzielle Käufer zur Verfügung gestellt? Wie kann ich mir das vorstellen im Vergleich zu anderen Due Diligence Reports, zu anderen Themengebieten?
Ja, vielleicht kann ich dazu ergänzen, was die Miriam gesagt hat. In der Tat, es gibt einen Report, das ist eigentlich wie ein Strategiebericht und der sich letztlich auch, also eine Kombination aus Strategie und Technologie, Due Diligence Bericht, wo wir ganz bestimmte Kriterien methodisch anschauen. Das ist insbesondere das ganze Thema Workflow, also ein ganz wichtiger Aspekt, der sonst nicht unbedingt beachtet worden ist, dass eben KI durch die Value Chain Prozesse eines Unternehmens hindurch gecheckt wird und nicht nur isoliert bestimmte Insellösungen. Das zweite ist, wie Miriam schon gesagt hat, die Datenqualität. Wichtig ist in manchen Cases, dass die Daten wirklich proprietär vorliegen. Das ist nicht überall ganz so wichtig. Wenn es vielleicht durch andere sogenannte, wir nennen das Modes, also die letztlich die Defensibility für KI erhöhen Das wäre jetzt ein Mode, wäre jetzt hier datenproprietär vorhanden. Wir müssen nicht in eine Cloud irgendwo da draußen, sondern haben Daten vorhanden und die können wir verwenden. Dann geht es um das Thema Ökosystem. Also hier kommt der Kunde mit rein. Das heißt, wenn die Stakeholder alle in einem Ökosystem verbunden, vernetzt sind, dann ist es auch, und die KI das unterstützt, ist es auch eine höhere Defensibility, wie wir das nennen. Dann das Thema Switching Cost. Natürlich gut, das ist ein relativ klassischer Punkt, den gibt es natürlich anderswo auch, aber auch hier geht es natürlich um die Frage, wie schnell könnte ein Kunde switchen, wie schnell würde jetzt Geschäft wegbrechen, wenn ich diese KI nicht habe oder durch die KI, die ich habe, die nicht stark genug ist. Und last but not least, Regulation. Regulation ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich Regulatorik bedienen kann, dann bin ich in der Regel, und das sehen wir auch schon, dass darauf geschaut wird, sogar auch von US-Investoren, wenn EU-Regulatorik abgebildet werden kann durch die KI, dann hat man in der Regel eine höhere Bewertung.
Okay, da sprechen wir vielleicht am Ende nochmal über das Thema Regulatorik. Im Kern geht es ja, wenn ich es richtig verstehe, erstmal um Resilienz. Ja. Was sind da konkret die Dinge, die ihr abklopft? Du hattest ein paar Dinge jetzt eben schon genannt, aber um diese Resilienzfrage zu lösen, gerade wenn man 3 oder 5 Jahre in die Zukunft gucken will, muss man ja wahrscheinlich erstens ziemlich viel vom Thema verstehen und zweitens auch ziemlich tief reingucken.
Ja, ich denke, das zeigt auch, was die typischen Investorfragen sind, die wir mit so einer AI-Disruption Due Diligence am Anfang häufig mitsehen. Das ist die erste Frage, ist mein Unternehmen überhaupt KI-resistent? Inwiefern hat mein Unternehmen denn einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, ne, den sogenannten Moat? Und die dritte Frage eben auch, wie steht es mit dem Disruptionsrisiko eben durch direkte Wettbewerber oder eben durch KI-Natives, also sozusagen Neueinsteiger, die da auf die Schnelle eine wunderschöne KI-Oberfläche zusammenbasteln können, die vielleicht am Ende ähnliche Services Lösungen anbieten kann, wie das Unternehmen selbst.
Hat so eine DD dann den Charakter einer Aufstellung zum Zeitpunkt X? Das sind unsere Findings oder sind die auch in die Zukunft gerichtet, dass man sagt, also ich würde empfehlen, Punkte A, B und C in folgender Priorisierung umzusetzen?
Absolut. Ich denke, bei so einer AI Disruption Due Diligence haben wir einmal die Prüfung auf die aktuelle, heutige Situation. Gleichzeitig prüfen wir allerdings auch, wie ist es denn mit Blick auf Skalierbarkeit, wenn wir in die Zukunft blicken.
Und wie ist das eingebettet in die Gesamt-Due Diligence? Ich habe da noch keine so rechte Vorstellung. Es ist ja einerseits hat es den Tech-Aspekt, der ist wesentlich. So, und da haben wir typischerweise ja schon eine Tech-DD. Auf der anderen Seite, wenn ich euch richtig verstehe, redet ihr vor allen Dingen über die kommerziellen Aspekte. Also gehört es eigentlich in die Commercial-DD mit rein. Wie wird das in der Praxis verzahnt und ist es möglich und sinnvoll, zum Beispiel bei euch jetzt einfach nur eine KI-DD einzukaufen und den Rest bei jemand anderem und das dann irgendwie zusammenzufrickeln oder muss man das eigentlich aus einer Hand beziehen?
Ja, das ist ein interessanter Aspekt. In der Tat sind wir hier eigentlich aus der Tech-DD wieder rausgekommen durch die KI, weil es eher ein Geschäftsmodellpunkt geworden ist und dadurch ist es ein Teil der CDD, also der Commercial-DD, also eher strategisch orientiert. Das heißt, es ist wirklich an der Schnittstelle Strategie zu Tech. Aber um die Frage zu beantworten, es ist ein eigenes Produkt. Es wird separiert angeboten von uns durch ein eigenes Team. Das muss vielleicht nicht immer so sein. Wir halten es für sinnvoll, das so zu machen. Aber verzahnt mit Commercial-DD-Kollegen, die diese Stränge bearbeiten. Weil es eben Geschäftsmodellfragen sind, weil es um die Strategie geht, weil es um Produkte, Wettbewerber und Markt geht. Also da können wir natürlich auch innerhalb des eigenen Prozesses Synergien ziehen. Es ist natürlich, was jetzt beispielsweise Code etc. anbelangt, geht es natürlich auch um Tech-Fragen. Auch Code können wir prüfen. Das machen wir auch in der Tech-DD. Auch hier kommt das sicherlich zum Tragen. Aber es ist wirklich eher Teil der CDD. Und man kann es modular anbieten, ganz klar.
Auf welcher Seite wird es denn vorwiegend nachgefragt? Das ist grundsätzlich ja was im Rahmen einer Vendor-DD gut denkbar ist. Es kann aber genauso gut natürlich auch auf der Buy-Side gemacht werden. Was ist eure Erfahrung und was ist eure Wunschvorstellung vielleicht auch für die Zukunft? Wo soll sich das Ganze hinentwickeln?
Also unsere Erfahrung zeigt, das Ganze aktuell 60-40 zugunsten der Sell-Side. Das zeigt sich tatsächlich, dass vor allem Private Equities daran interessiert sind, ihre Portfoliofirmen, die sie zum Verkauf bereitstellen möchten, dass sie da komplette Klarheit mit haben, wie steht es hier um die KI in meiner Firma, welchen Wert liefert diese denn tatsächlich und welche Risiken oder Schwachstellen gibt es denn auch, um diese schon entsprechend vor einem möglichen Verkauf eben anzugehen und dem möglichen Käufer damit jegliche Möglichkeiten an Preisabschlägen vorwegzunehmen.
Und merkt ihr, dass die Kaufinteressenten das wertschätzen?
Ja, absolut. Es liegt ja ein guter Bericht im Sinne von ein Bericht, den man direkt in die DD einbeziehen kann, vor. Das ist sehr hilfreich. Und es dient natürlich der Exit-Readiness-Phase. Also wenn wir wirklich vorbereiten, und das kommt immer häufiger vor, dass nicht einfach Verkäufer in den Prozess hineinstarten, sondern sinnvollerweise einen Vorbereitungsprozess machen, dann hilft das. Gerade, wie Miriam sagt, Private Equities, die gerade sehr stark darauf bezogen sind, ihr Portfolio zu schützen, aber natürlich auch Companies, die sie sich gerade anschauen in der DD, auch hinsichtlich der KI zu prüfen. Also das sind ganz wichtige, die LPs sind da sehr besorgt, zugegebenermaßen gerechtfertigt, weil sie nicht immer wissen, ob die Technologie dort vorhanden ist oder das Geschäftsmodell eben in 2 Jahren noch im Geschäft ist oder durch KI ersetzt werden kann.
Jetzt hätte ich gerne noch mal ein bisschen ein Bild davon, wie sich diese beiden Seiten unterscheiden. Wenn ich eine Vendor-DD mache, dann habe ich im Idealfall sehr, sehr viel Zeit. Ich habe eine hohe Bereitschaft des Managements, auch mitzuarbeiten. Ich kann all das, was du, André, vorhin beschrieben hast, die Workflow-Analyse und so, das kann ich sorgfältig ausarbeiten. Wenn ich auf der Kaufseite bin, dann habe ich all diese Zeiten, ich habe die Zugänge nicht, ich habe vielleicht auch gar nicht die Ressourcen, um das da reinzustecken. Also am Ende muss ja eigentlich das Ergebnis ziemlich anders aussehen, oder täusche ich mich da?
Also ich kann ja mal kurz durchstarten, die Miriam, dann kannst du ergänzen. Also so viel anders nicht. Wir haben auch festgestellt, dass es ist ein bisschen kürzer. Ja, wir haben natürlich mehr Zeit und mehr Möglichkeiten. Die nutzen wir natürlich auch bei einer Vendor-DD. Aber auch da will ja keiner Geld zum Fenster rausschmeißen und zu lange den Prozess laufen lassen. Die normale DD, haben wir hier festgestellt, ist tatsächlich in etwa in demselben Zeitraum wie die normale Tech-DD. Also irgendwo so zwischen, weiß ich nicht, 4, 6 Wochen. Ne? Und von dem Report her ist es nicht viel weniger. Gewisse Dinge müssen wir abklopfen und auch in der normalen DD müssen wir natürlich auch strategische Fragen klären, wie in der CDD eben. Ja.
Ich denke, was auch ein Vorteil auf jeden Fall von unseren Ergebnissen in der AI Disruption Due Diligence ist, dass wir sehr wertorientierter sind. Also es ist nicht so, dass am Ende des Projekts einfach nur ein Risikoinventar mit dem Käufer oder potenziellen Verkäufer geteilt wird, sondern wir reichen an der Stelle einen sehr konkreten Fahrplan mit an die Hand, eine konkrete Roadmap, könnte man sagen, mit kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen, um verschiedene Risiken anzugehen. Und das Interesse, diese Sachen anzugehen, das liegt natürlich auf beiden Seiten vor.
Können denn die Käufer mit den Infos schon wirklich professionell umgehen? Können die was damit anfangen? Ist das eigene Know-how-Level schon hoch genug, um tatsächlich so einen Due Diligence Report nicht nur zu lesen, sondern zu verstehen und daraus dann auch kluge Fragen und Maßnahmen abzuleiten? Sind wir da schon?
Absolut. Ich denke, das ist mit einer der Kernessenz und unserer Hauptansprüche, die wir in unseren Disruption Due Diligence Projekten oder allgemeinen Due Diligence Projekten haben, ist, die Brücke zu schlagen zwischen Tech-AI-Experten und welchen, die nicht Tech-AI-Expertise haben. Es ist uns wirklich wichtig, am Ende des Tages das Ganze verständlich zu machen.
Jetzt hattest du, André, eben schon gesagt, hat ja niemand Geld, was er aus dem Fenster werfen will. Das stimmt. Du hattest auch schon gesagt, wie lang eine solche Due Diligence dauert. Du hast noch nicht gesagt, was sie kostet auf der Sell-Side und auf der Buy-Side. Auch da vielleicht ja noch ein bisschen unterschiedlich.
Ja gut, ohne jetzt hier unsere Preisstrategien kundzutun, aber wovon hängt das ab? Das ist natürlich eine Frage des Ergebnisses. Wir gehen immer mehr über hier tatsächlich auch im Consulting in Richtung der wertbezogenen Vergütung oder Gebühren. Mehr weg von Times and Material, das ist auch klar, aber es macht halt manchmal noch so seinen Sinn. Also hier gucken wir, was für einen Wert kreieren wir für einen Prüfer in einer Due Diligence oder jemanden, der seine Vendor-DD macht und kann das dann schön in den Datenraum legen. Aber so vom Pricing her, glaube ich, ist es in der Marktkonformität und passt so rein. Also auch da wachsen wir natürlich noch rein. Es ist ja noch nicht alles fertig. Ne? Wir prüfen das ja auch noch ab.
Wie viele Spieler können das denn überhaupt schon anbieten?
Oh, das ist eine gute Frage. Die kann ich nicht abschließend beantworten. Miriam, du?
Ich habe mich leider auch keinen Blick dazu.
Aber also, reden wir eher über 3 oder über 30?
Über 3. Wahrscheinlich nur einer richtig. Scherz beiseite. Also wir halten uns da schon für ganz gut aufgestellt, tatsächlich, weil wir uns sehr lange damit beschäftigen, ja auch intern unsere Experten haben, die sich mit KI extrem gut auskennen, auch unsere eigene KI intern natürlich auch weiterentwickeln. Von daher glaube ich, dass es noch nicht so viele können. Vielleicht nochmal ergänzend zu dem, was die Miriam vorhin richtigerweise gesagt hat. Das, was wir da abliefern wollen, ist absolut, sag ich mal, anwendbar, direkt anwendbar. Aber ich würde schon sagen, dass es ein bisschen Beratungsbedarf schon noch braucht. Also wir führen da durch. Manche Begriffe sind vielleicht nicht ganz so klar. Das sind so Dinge, da wächst jeder rein.
Vielleicht könnt ihr es einfach nochmal an irgendwie 1, 2 Beispielen auch illustrieren. Also wir hatten gesagt, man guckt sich auch traditionelle Branchen an. So, also führt uns mal durch, wie sieht denn so ein klassisches Projekt aus?
Ich denke, das ist ein ganz nettes Praxisbeispiel, was wir mitbringen können von so einem maritimen Plattformanbieter. Das ist letztendlich ein mittelständisches Logistikunternehmen gewesen, das sich darauf spezialisiert hat, Software im maritimen Bereich anzubieten, die sich darauf konzentriert, Routenoptimierung oder Flottenmanagement für so riesige Frachterschiffe zu berechnen. Und da könnte man natürlich zunächst die Vermutung aufstellen und sich denken, boah ja, also irgendwie so eine Route rausrechnen, das kriegen du und ich wahrscheinlich auch hin, wenn wir beide jetzt anfangen würden, hier selbst so eine KI-Plattform aufzubauen. Wo liegt denn da die Besonderheit? Wo liegt denn da der Wettbewerbsvorteil? Aber was dieses Unternehmen, was wir da in der AI, die geprüft hatten, tatsächlich mit als ganz klaren Wettbewerbsvorteil mit hervorheben konnte, ist der Punkt Daten, proprietäre Daten. Was hat dieses Unternehmen so besonders gemacht? Sie haben letztendlich die verschiedenen Informationen, die Hardware-Sensoren mitliefern konnte, mit ihrer Softwarelösung, die KI-gestützt war, verbunden. Das heißt, es sind da verschiedene Informationen von den Sensoren live übertragen worden. Informationen wie zum Beispiel zum Triebwerk vom Schiff, zu den Treibstoffmessgeräten, zu dem Wetterradar. Diese Ship-to-Shore, ja, vom Schiff zum Hafen, diese Daten wurden kontinuierlich ausgetauscht. Die KI berechnet es dann und schafft so dann natürlich exakt mit zu berechnen, was ist die optimalste Route für diesen Riesenfrachter mit minimalstem Treibstoff? Das mit den Daten, was die dargestellt hatten, dass die praktisch die Hardware-Daten, auf die nur sie ja Zugriff hatten, ja die proprietären Daten sozusagen, dass sie das mit ihrer eigenen Softwarelösung verbunden hatten, das macht bei ihnen einen ganz klaren, starken Wettbewerbsvorteil mit aus. Wie sind wir da in unserer AI Disruption Due Diligence letztendlich angegangen? Wir gucken uns die 4 bis 5 Kernprodukte des Unternehmens an. Ne? Wir wollen darauf gucken, wo kommt denn tatsächlich das Geld mit ins Unternehmen rein. Anschließend brechen wir dann dieses Kernprodukt sozusagen in eine End-to-End-Datenreise. Also wir wollen wirklich jeden einzelnen Klick verstehen, brechen das Ganze dann auch nochmal in Prozesse mit unter. Und anschließend gucken wir uns dann eben diesen einzelnen Prozessschritt an. Und prüfen da dann, okay, was liegt da an KI vorhanden? Ist noch keine KI vorhanden? Gibt es denn dann vielleicht schon Pläne auf der Roadmap? Liegt da auch noch nichts vor? Dann ist das ja eine Möglichkeit, da vielleicht noch was zu machen.
Mhm. Ich stelle mir vor, dass um da die richtigen Fragen zu stellen und auch das Risiko der Disruption richtig einschätzen zu können, muss man den Markt doch auch verstehen. Da sind wir wieder bei dieser Verbindung zur Commercial DD. Ich muss wissen, welcher Wettbewerb ist da unterwegs, mit welchen Tools ist der unterwegs, wie wird sich dieser Markt entwickeln? Also, weil du, André, vorhin gesagt hast, man kann das auch als modulares Tool einkaufen. Das kann ich mir gar nicht so richtig gut vorstellen, weil ich meine, man muss sich doch mit diesem Markt so intensiv beschäftigen, dass man eigentlich für eine abschließende Beurteilung die CDD ohnehin zumindest mal verstanden haben muss.
Ja, also ich würde es auch weder jetzt verneinen noch also bejahen würde ich das in der Tat. Du hast ja auch grundsätzlich recht. Ich glaube, es hängt auch vom Einzelfall ab. Es ist natürlich Teil der CDD und wir bringen dann die Teams so zusammen, dass wir das optimale Ergebnis daraus ziehen können. Das heißt, wir bringen auch immer die Marktexperten für einen bestimmten industriellen Bereich mit rein. Durch unsere Einbettung in die Beratung haben wir ja dieses Know-how intern und können damit jedes Projekt in Capital, also im Bereich M&A-Projekte, können wir damit auch staffen und damit unterstützen. Das heißt, da bringen wir immer, stecken wir genau dieses Fachwissen mit dem Methodenwissen zusammen. Mhm. Und das Marktwissen.
Okay. Ihr habt, glaube ich, noch ein zweites Beispiel mitgebracht, oder?
Genau, das behandelt ein bisschen ein anderes Thema. Und da geht es um Publishing-Plattformen, die sich letztendlich darauf spezialisiert hat, Inhalte im Finanz- oder auch Gesundheitsbereich zu publizieren, regulierte Inhalte an der Stelle. Und da könnte man sich ja auch denken, okay, das ist einfach so eine Enterprise-Content-Software-Lösung. Kriegt es ja jetzt nicht auch irgendeine einfache neue KI-Lösung hin, da entsprechend irgendwelche schicken Texte auf die Schnelle zu erstellen, die dann auf dieser Plattform publiziert werden können. Aber da zeigt sich dann Compliance tatsächlich als Waffe. Und der Vorteil, den dieses Unternehmen dann mit hatte, diese Publishing-Plattform-Anbieter, ist letztendlich, dass ja im Finanz- oder auch im Gesundheitsbereich sehr strenge Regulatoriken vorliegen. Und dieser Softwareanbieter hat über all die Jahre hinweg diese diversen Regulationen in seinen Code schon entsprechend mit eingearbeitet. Das heißt, irgend so ein neuer KI-Neueinsteiger, der kann noch gar nicht beweisen oder hat vielleicht noch gar nicht diese Konformität, was diese verschiedenen Regulatorien angeht und hat somit ja auch gar keine Möglichkeit, dann in diese streng regulierten Branchen mit einzusteigen.
Okay, wie könnte umgekehrt auch die Offenlegung einer Schwäche aussehen? Also hier hast du ja eine klare Stärke gefunden, quasi Schutz durch Regulatorik. Was könnte man umgekehrt finden, wenn man sagt, naja, also das sieht jetzt erstmal gut aus, das zeigt vielleicht sogar auch schon, dass man damit Geld verdienen konnte, ist aus unserer Sicht aber trotzdem von Disruption bedroht.
Ich denke, jede Stärke in dem Sinne kann auch zu einer gewissen Schwäche umgewandelt werden, ne? Einerseits, wenn man zum Beispiel anschaut, okay, man hat hier eine Softwarelösung, die extrem stark in die Systeme von Kunden etc. mit eingebunden ist. Das kann an der einen Seite, kann das natürlich als eine Stärke verstanden und gesehen werden. Andererseits bringt das natürlich auch den Nachteil, dass wenn so eine Softwarelösung sehr stark schon in ein anderes System mit integriert und eingebunden wurde, dass man da dann irgendwo ein bisschen starrer wird, weniger Flexibilität mit hat. Und das muss man natürlich am Ende komplett individuell für jeden Case abwägen. Wo sieht man da welchen Wert? Wie will man da die Waage kippen?
Jetzt sind wir ja beim Thema KI gefühlt zwar schon wirklich viele, viele Meilen vorangekommen, wenn man das mal mit vor 3 oder 4 Jahren vergleicht. Aber ich glaube, uns alle begleitet immer noch das Gefühl, an und für sich sind es noch Kinderschuhe, in denen wir da stecken. So. Das heißt, wir haben noch relativ wenig konkrete Vorstellungen, wo wir wirklich in 5 Jahren stehen. Wir wissen auch gar nicht genau, welche Modelle da noch aufkommen, welche Anwendungsmöglichkeiten da noch erscheinen, was Rechenkapazitäten anbelangt. Also es sind ganz viele Fragen, die es anders als in anderen, die Sparten vermutlich sehr viel schwerer machen, da eine substanzierte Einschätzung zu treffen. Wie geht ihr mit diesem Thema um, dass ein Investor von euch ja letzten Endes erwartet, eine Einschätzung über einen Zeitraum von wenigstens mal 3 bis 5 Jahre muss das ja schon tragen, zu erhalten, in einem Markt, der sich so unglaublich dynamisch bewegt wie dieser?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch herausfordernd. Also wir haben uns das gerade kürzlich angeschaut, wie gehen wir damit um, dass wir hier eigentlich permanent sprinten müssen oder fast sprinten müssen, um mit der Entwicklung mitzuhalten und dies prüfen und dass es nicht schon wieder outdated ist, was wir da prüfen, wenn es dann wieder Neuentwicklungen gibt. Dass wir organisieren das intern, wie es eben möglich ist. Das heißt, wir prüfen für uns ja auch selbst die ganze Zeit, was müssen wir tun, welche Tools, welche Möglichkeiten gibt es da draußen, entwickeln selber mit, stimmen uns da quasi intern mit unseren internen Kollegen, also mit den Kollegen, die das für uns intern selbst bauen, auch ab. Und müssen, glaube ich, auch einfach, es hört sich ein bisschen salopp an, aber man muss ein bisschen auf Sicht fahren auch. Aber man kann jetzt nicht sagen, ach, in 3 Jahren ist die Entwicklung so und so. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Früher war es ja so, Strategie hieß 10 Jahre Planung. Das ist auch sicherlich immer noch wichtig, das zu tun. Aber wir müssen eigentlich gucken, was ist in 2 Jahren etwa. Ne? Also deswegen sagen wir, in 3 Jahren, puh, das ist schon lang. Aber wenn wir jetzt anschauen, das können wir schon etwa einschätzen, in welchem Entwicklungsstadium sich bestimmte Tools, bestimmte technologische Entwicklung befinden, da können wir etwa einschätzen, wann wird das wirklich da sein, wann wird es schlagen, wann wird es angewendet. und wie wirkt es sich dann aus auf das Geschäft? Das können wir schon ganz gut einschätzen. Was über 3 Jahre hinausgeht, halte ich tatsächlich für recht schwer.
Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Was ihr auch einschätzen können müsst, sind die regulatorischen Auswirkungen. Du hattest das eben, Miriam, als eine Stärke in einem speziellen Geschäftsmodell auch schon mal herausgearbeitet. Wird jetzt wahrscheinlich nicht jeder teilen, dass die Regulatorik für europäische Unternehmen unbedingt ein Booster ist. Aber da kann man vielleicht auch von 2 Seiten drauf gucken. Wir haben ja jetzt einen EU-AI-Act, der vollständig wirksam wird. Wann? Könnt ihr uns vielleicht nochmal auf den laufenden Stand bringen und vielleicht auch eine Einschätzung, was das denn für eine Bedeutung hat für europäische Unternehmen?
Genau, also an der Stelle nochmal zum Klarifizieren. Der EU-AI-Act existiert schon seit 2024, jetzt nächsten Monat am 2.8. wird die nächste Stufe an Verpflichtungen greifbar. Der EU-AI-Act gliedert letztendlich KI in verschiedene Risikostufen ein, in 4 Risikostufen. Niedriges Risiko, geringes Risiko, jetzt kommen wir zu hohem Risiko und die letzte Stufe ist verbotene KI-Lösungen. Was jetzt hier ab dem 2.8. greift, sind Verpflichtungen für KI-Lösungen, die hohes Risiko bergen. Und KI-Lösungen, die hohes Risiko bergen, sind letztendlich Lösungen, die starken Einfluss auf das Leben von Menschen nehmen könnten. Das heißt, es betrachtet dann KI-Lösungen wie beispielsweise welche, die beim Recruiting-Verfahren den Bewerberauswahlprozess mit begleiten. Ob das jetzt oder beispielsweise auch um die Kreditwürdigkeit von Personen mit zu bestimmen oder um medizinische Diagnosen mit festzustellen. Und was da jetzt ab dem 2.8. greift, ist eine Verpflichtung für diese Firmen, dass sie letztendlich die Möglichkeit nachweisen, dass die Lösung, die sie da haben, dokumentiert ist, dass sie nachvollziehbar ist, dass Menschen da nach wie vor drauf gucken können, um das Ganze mit nachzuvollziehen oder eben auch in den Prozess mit eingreifen könnten, um das notfalls mit zu stoppen.
Für welche Geschäftsmodelle spielt das denn eine Rolle, auf die ihr möglicherweise im Rahmen der KI-Due Diligence stoßt?
An sich wird das eigentlich für alle Unternehmen relevant, die KI-Lösungen anbieten, die irgendwie mit sensiblen Daten von Menschen agieren.
Ja, also es ist nicht auf bestimmte Industrien fokussiert, aber wie Miriam eben schon eben ausgelotet hat, klar, im medizinischen Bereich, über dort, wo es um Menschenleben geht, wo es um Finanzen geht, wo es um jetzt eh schon stark reguliertes Geschäft geht, Energie, natürlich kritische Infrastruktur, wir müssen den Begriff Defense jetzt nicht unbedingt nennen, aber da geht es natürlich auch hinein. Auch dort haben wir eine starke Technologisierung basierend auf KI. Und solche Themen werden weiterhin einfach noch stärker dann reguliert. Interessanter Aspekt gleich noch zu ergänzen, weil du ja gesagt hast, man kann aus 2 Perspektiven drauf schauen, das stimmt. Ich habe immer stark diesen strategischen Aspekt vertreten, wenn man also in Regulatorik investiert. Ich habe ja viel mit Fintechs früher zu tun gehabt, da war am Anfang ja immer die Frage, wollen wir eine Banklizenz? Und ich habe gesagt, gut, guck doch mal, ob ihr nicht zumindest einen Teil, ihr müsst ja nicht Stufe 4 haben, aber ihr könnt ja mal gucken, ob ihr ein Finanzdienstleistungsunternehmen werdet, weil ihr dann einfach auch so einen Mode habt. Ihr habt dann eben diese Eintrittsbarriere gegenüber anderen. Das heißt, so und sobald sie das hatten, das war natürlich mal ein Riesen-Pain, da hinzukommen. Aber als sie es dann hatten, waren sie glücklich, weil sie hatten eine strategische Markteintrittsbarriere für andere geschaffen. Und das kann hier genauso passieren. Das heißt, wenn man hier am falschen Ende spart, kann das nach hinten losgehen. Und woran macht sich das fest? Ich habe neulich tatsächlich mit US-Investoren gesprochen, interessanterweise in dem Zusammenhang, die beide Seiten vertreten haben. Mit verschiedenen. Der eine sagte, ja Mensch, reduziert doch eure Regulation, dann habt ihr endlich mal amerikanisches Kapital und müsst hier in Europa nicht immer jammern, dass ihr zu wenig Geld habt. Übrigens hatten wir gar nicht zu wenig Geld in der Industrie, und das haben wir eben auch gesagt, nur es kam nicht unbedingt bei den Unternehmen an, wo es ankommen sollte, auch im M&A. Und andere sagten, ja, das finden wir spannend, weil es bei uns das sowas nicht gibt. Und wenn ihr das aber hier habt, dann finden wir, ist es werthaltiger. Wir investieren lieber in Unternehmen in Europa als in den USA. Das war für die sogar ein Grund für Investitionen in Europa.
Okay, das heißt, eine regulierte KI-Governance kann zu einem Vertrauen führen, das tatsächlich aus Sicht von Investoren dann auch bares Geld wert ist. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Einige lassen sich abschrecken und andere finden, das ist ein strategischer Wettbewerbsvorteil.
Okay, das ist tatsächlich spannend.
Ja.
Wo laufen wir denn hin in der KI-DD? Kriegen wir da eine, noch stärkere Standardisierung? Also wir haben jetzt ja gerade mal versucht, so ein bisschen den Status quo aufzunehmen. Und mich interessiert natürlich zum Abschluss noch, wo führt das aus eurer Sicht hin? Standardisierung hat aus eurer Sicht wahrscheinlich immer den Nachteil, dass es auch mehr Wettbewerb auf den Plan ruft. Und trotzdem schreit der Markt natürlich immer nach so etwas. Wo stehen wir da in 3 oder in 5 Jahren? Wir wissen nicht, wo die KI da steht, aber vielleicht wissen wir, wo die DD da steht.
Ich denke, das ist ein Balanceakt, den wir da führen. Einerseits gibt es natürlich die verschiedenen Dimensionen und Säulen, die wir in unserer AI Due Diligence durchleuchten. Andererseits haben wir natürlich auch immer eine sehr enge Abstimmung mit den Kunden. Was ist für die tatsächlich aktuell wichtig? Wo sehen die gerade ihre Prioritäten? Und entsprechend dessen wird sich unser Angebot dann natürlich auch mit weiterentwickeln und anpassen.
Vielleicht nochmal Abschlussfrage an dich, André. Du hast ja eine breitere Verantwortung als die KI-DD in deinem Unternehmen, aber ist das eine wichtige Eintrittskarte? Erleichtert dir das die Akquise von Mandanten, dass ihr sowas anbieten könnt, oder ist das eher ein Nice-to-have?
Also die KI-DD wird uns tatsächlich im Moment aus den Händen gerissen, wenn ich so sagen darf, wie warme Semmeln, einfach weil der Bedarf so groß ist. Wir haben gesehen, dass der Bedarf wächst und groß ist, und ich glaube auch, dass es absolut sinnvoll ist. Das, klar, das hilft natürlich auch, um wegen anderer Themen ins Gespräch zu kommen. Wir können uns aber glücklich schätzen, dass wir mit allen unseren Themen auf Zuspruch treffen. Ich bringe ja vor allem das Investmentbanking mit zu Bearing Point Capital, und wir haben das ja verzahnt. Das ist ein sehr spannender Aspekt für PIs, insbesondere aber auch für Strategen, zu schauen, man kann quasi mit einem Partner mehrere Themen besprechen und muss nicht immer wechseln. Das hat schon einen großen Vorteil. Vielleicht zu dem Punkt vorher, in der Tat, wir passen ja auch unsere Teams an. Also wir arbeiten ja selber mit KI in M&A-Prozessen, und zwar nicht nur die DD, sondern eben auch die Investment-Banking-Prozesse in-house. Also das, was wir bei uns in-house machen für den Kunden, meine ich jetzt. Da werden wir aber immer Menschen haben. Also wir sehen auch hier im Übrigen, die KI-DD wird ja auch von Menschen bei uns gemacht. Ein ganz spannender Aspekt, den man noch gar nicht so betrachtet hat. Wir nutzen auch da KI, aber es werden immer Menschen sein, die das kompilieren, am Ende analysieren, interpretieren, mit dem Kunden durchgehen. Das wird auch im M&A-Prozess so sein, sowohl in der DD als auch in Deal Advisory, also dem Banking. Von daher ist mir da nicht bange, dass wir nicht immer Menschen brauchen werden, aber wie viele und in welchen Funktionen, das ist sicherlich etwas, was sich immer weiter verändern wird und wo auch wir uns immer weiter verändern.
Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das wir auch gerne an anderer Stelle nochmal aufgreifen können. Das wird uns definitiv genauso wie die KI über die kommenden 5 bis 10 Jahre massiv begleiten, weil sich da auch sehr viel verändern wird. Da sind wir, glaube ich, uns alle einig. Das war sehr spannend. Ich glaube, viele haben da eine ganze Menge gelernt, ich sowieso, aber ich bin, glaube ich, nicht der Einzige. Ich bin sicher, dass auch unsere Hörer da ziemlich viel mitgenommen haben. Ich glaube, wenn jemand noch ein bisschen besser verstehen will, was ihr da tut, kann er oder sie auch sehr gerne auf euch zukommen. Ich danke euch sehr für eure Einschätzung. Ich danke natürlich allen Hörern für euer Interesse. Wir sehen uns spätestens auf der Deal Sourcing. Bis bald, euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com